Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionäre, ich eröffne die ordentliche Hauptversammlung 2012 der Siemens Aktiengesellschaft und übernehme als Vorsitzender des Aufsichtsrats satzungsgemäß den Vorsitz. Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands begrüße ich Sie recht herzlich und freue mich auch in diesem Jahr wieder über zahlreiches Erscheinen. Der Aufsichtsrat ist zu unserer heutigen Versammlung vollständig erschienen. Auch die Mitglieder des Vorstands sind heute ausnahmslos anwesend. Mit der notariellen Niederschrift ist Herr Notar Dr. Tillmann Götte betraut. Er wird bei der Aufnahme von Protokollerklärungen von den Notarassessoren Michael Gutfried und Dr. Josef Zintel unterstützt, die Sie am Wortmeldetisch Nummer 1 finden, von Ihnen aus gesehen links von der Bühne. Die Hauptversammlung ist durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 6. Dezember form- und fristgerecht einberufen worden. Auch die auf Antrag des Vereins von Belegschaftsaktionären in der Siemens AG e.V. München vorgenommene Ergänzung der Tagesordnung wurde am 23. Dezember 2011 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Veröffentlichungen sind im Internet einsehbar. Sie liegen außerdem an den Wortmeldetischen zur Einsicht aus. Die Einberufung und die Ergänzung der Tagesordnung wurden zudem europaweit verbreitet. Zugänglich zu machende Gegenanträge wurden im Vorfeld der Hauptversammlung nicht gestellt. Gemäß § 19 Absatz 7 unserer Satzung habe ich als Versammlungsleiter angeordnet, dass die gesamte heutige Hauptversammlung für unsere Aktionäre live über das Internet übertragen wird. Bis zum Beginn der Generaldebatte übertragen wir die Hauptversammlung darüber hinaus für sonstige Interessierte über das Internet und teilweise auch im Fernsehen. Eine Aufzeichnung der gesamten Live-Übertragung erfolgt nicht. Wie in der Vergangenheit wird von der gesamten Hauptversammlung kein stenografisches Wortprotokoll erstellt. Im Übrigen dienen die im Versammlungsraum aufgestellten Kameras und Mikrofone nur zur Übertragung auf die Monitore und Lautsprecher, die im Versammlungsgebäude an den verschiedensten Stellen aufgestellt sind. Bis zum Ende der Generaldebatte haben die Aktionäre, die über das Internet zugeschaltet sind und die sich rechtzeitig angemeldet haben, noch die Möglichkeit zu Änderungen bezüglich ihrer Briefwahl, Vollmachten und Weisungen. Das Teilnehmerverzeichnis, das bis zum Ende der Hauptversammlung laufend aktualisiert wird, kann von Aktionären und Aktionärsvertretern im oberen Gang an den Informationsständen auf Computerbildschirmen eingesehen werden. Alle wichtigen Erläuterungen zum Ablauf der Hauptversammlung, zur Erteilung von Vollmachten, zur Wahrnehmung des Rede- und Fragerechts und zum Abstimmungsverfahren finden Sie in den organisatorischen Hinweisen, die Ihnen zusammen mit dem Eintrittskartenblock zugeschickt worden sind. Die Erläuterungen finden Sie außerdem in unserer Informationsbroschüre, die heute an den Informationsständen ausliegt. Als Versammlungsraum gelten die den Aktionären zugänglichen Bereiche der Olympiahalle einschließlich des angeschlossenen Zeltes. Ich komme nun zu Punkt 1 der Tagesordnung. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Siemens Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 und 5 und § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs zum 30. September 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats des Corporate Governance, Vergütungs- und Compliance-Bericht zum Geschäftsjahr 2010-2011. Dazu verweise ich auf unseren Geschäftsbericht, in dem diese Themen in den entsprechenden Kapiteln ausführlich behandelt worden sind. Die vorzuliegenden Unterlagen sind heute im Versammlungsraum erhältlich. Sie wurden Ihnen auf Anfrage zugesandt. lagen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen zur Einsicht aus und waren im Internet verfügbar. Zudem können sie heute an den Wortmeldetischen und im Internet eingesehen werden. Der Jahres- und Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht wurden von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stuttgart geprüft. Sie war von der letzten Hauptversammlung zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer gewählt worden. Der Abschlussprüfer hat die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bestätigungsvermerke ohne Einschränkung erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss in seiner Sitzung am 30. November 2011 gebilligt. Die Abschlüsse sind damit festgestellt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre der Siemens AG, bevor ich auf die Arbeit des Aufsichtsrats im letzten Jahr näher eingehe, möchte ich Ihnen für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen danken. Die sehr guten Ergebnisse des letzten Geschäftsjahres machen deutlich, dass Sie in ein sehr erfolgreiches, solides und nachhaltiges Unternehmen investiert haben. Und dieses Investment und Ihr Vertrauen zahlen sich aus. Der Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung sieht eine Erhöhung der Dividende auf 3 Euro vor. Es gab im vergangenen Jahr eine Reihe von Herausforderungen zu meistern. Wichtige Entscheidungen, auf die ich im Anschluss noch näher eingehen werde, wurden getroffen und umgesetzt. Bei allen Diskussionen, Vorbereitungen und Entscheidungsprozessen habe ich ein Unternehmen erlebt, das geprägt ist von den Menschen, die in diesem Unternehmen tätig sind. Mitarbeiter, Betriebsräte, Vorstand waren sich ihrer Verantwortung bewusst, das Unternehmen täglich voranzubringen, auch in ihrem Interesse, das heißt im Interesse der Aktionäre. Im Umgang miteinander habe ich immer ein gutes Arbeitsklima und eine konstruktive Atmosphäre in der Zusammenarbeit wahrnehmen können. Eine solche Atmosphäre, wie wir sie auch im Aufsichtsrat haben, ist keineswegs selbstverständlich. Deshalb möchte ich es hier ausdrücklich erwähnen. Die bemerkenswerten Ergebnisse und Erfolge des letzten Geschäftsjahres waren nur aufgrund des hohen Einsatzes und der Leistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Führung des Vorstands möglich. Ich möchte daher im Namen des Aufsichtsrats, Herrn Löscher und den Damen und Herren des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz, ihr Engagement und die erzielten Ergebnisse herzlich danken. Herr Löscher wird anschließend in seiner Rede die Geschäftsentwicklung im letzten Geschäftsjahr im Einzelnen erläutern. Nun zur Arbeit des Aufsichtsrats. In den ersten Monaten des Geschäftsjahres konnte Siemens von einer Erholung der Konjunktur profitieren, die stärker ausfiel als ursprünglich erwartet. Im zweiten Halbjahr dagegen nahmen die wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der Schulden- und Finanzkrise zu. Aufsichtsrat und Vorstand haben daher intensiv die notwendigen Anpassungen bei der Geschäftsplanung erörtert und behandelt. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in vielen Gesprächen und mehreren Sitzungen die Weiterentwicklung der Organisation im Zusammenhang mit der mittelfristigen Planung und Unternehmensstrategie dargelegt. Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten für das nächste Jahr ist Siemens weiterhin auf Wachstum ausgerichtet. Siemens ist als global agierendes Unternehmen in den Schwellenländern herausragend positioniert. Hierbei möchte ich jedoch betonen, dass Siemens nicht nur in den sogenannten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China gut aufgestellt ist, sondern die globale Präsenz, insbesondere auch in kleineren, schneller wachsenden Ländern wie beispielsweise der Türkei, Mexiko oder Indonesien, ein wichtiger Faktor für weiteres Wachstum sein wird. Dem Aufsichtsrat wurde dargestellt, wie Siemens mittelfristig die Marke von 100 Milliarden Euro Jahresumsatz erreichen will. Jeder Sektor und jede Division haben hierfür konkrete Ziele in der mittelfristigen Planung hinterlegt. Im Folgenden möchte ich noch einige Entscheidungen des Aufsichtsrats im letzten Geschäftsjahr erwähnen. Zum einen möchte ich die Einbindung und Entscheidung des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit dem Verkauf der Siemens IT Solutions und Services an die französische Atos Origin im Dezember 2010 ansprechen. Atos Origin ist nicht nur oder hat nicht nur den weltweiten Betrieb der Siemens IT-Infrastruktur übernommen, sondern ist auch ein wichtiger strategischer Partner bei der gemeinsamen Entwicklung von IT-Produkten und Lösungen. Ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche deutsch-französische Zusammenarbeit, wie ich finde. Lassen Sie mich zum anderen auf die rasant zunehmende Urbanisierung eingehen. Heute leben bereits mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Experten rechnen damit, dass in 2050 bereits 70% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Siemens will mit seinen Produkten die enormen Marktchancen in diesen Zentren des weltweiten Wachstums noch besser nutzen. Daher hat der Aufsichtsrat zum einen der Gründung und Aufstellung des neuen Sektors Infrastructure and Cities zugestimmt. Siemens ist mit dieser einmaligen Aufstellung und den entsprechenden Produkten weltweit Vorreiter im Wettbewerb. Ein weiteres wichtiges Thema im Aufsichtsrat war der Umgang mit dem schwierigen Thema der Kernenergie. Die schrecklichen Ereignisse in Fukushima haben die Restrisiken der Kernenergie verdeutlicht. Der Vorstand hat in dieser schwierigen Situation mit sehr viel Umsicht reagiert und den Ausstieg aus der Kernenergie erfolgreich vollzogen. Darin ändern auch die Rahmenbedingungen der Trennung mit Areva nichts, auf die ich später noch kurz eingehen werde. Außerdem stimmte der Aufsichtsrat der Entscheidung des Vorstands zu, Osram auf einen Börsengang vorzubereiten. Auch wenn die derzeit hohe Volatilität der Kapitalmärkte den ursprünglich angedachten Zeitplan verändert hat, bleibt die grundsätzliche strategische Entscheidung ohne Einschränkung bestehen. Osram soll als selbstständiges Unternehmen die notwendige Flexibilität bekommen, die die Veränderungen im Lichtgeschäft erforderlich machen. Wolfgang Dehn bereitet Osram hierauf professionell vor. Dies bringt mich zu den personellen Veränderungen im Vorstand, die der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28. März 2011 beschlossen hat. Wir haben der Niederlegung des Vorstandsmandats durch Wolfgang Dehn zum 31. März 2011 zugestimmt. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Herrn Dehn für seine erfolgreiche Arbeit als Mitglied des Vorstands danken und ihm auch im Interesse der Investoren viel Erfolg bei seiner jetzigen Aufgabe und der Führung von Osram in die Selbstständigkeit wünschen. Außerdem wurden mit Wirkung vom 1. April 2011 Roland Busch, Klaus Helmrich und Michael Süß zu neuen Mitgliedern des Vorstands bestellt. Herrn Busch wurde die Leitung des neuen Sektors Infrastructure und Cities übertragen. Herr Helmrich leitet als Chief Technology Officer die Zentralabteilung Corporate Technology. Und Herr Süß wurde die Leitung des Sektors Energy übertragen, den zuvor Herr Dehn geleitet hatte. Ich gratuliere den Herren hierzu und wünsche Ihnen viel Erfolg und eine glückliche Hand bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben. In der Sitzung vom 27. Juli 2011 hat der Aufsichtsrat beschlossen, das Mandat von Peter Löscher als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands mit Wirkung zum 1. April 2012 um weitere 5 Jahre zu verlängern. Gleiches gilt für die Mandate von Siegfried Russwurm und Peter Solmsen als Mitglieder des Vorstands. Ferner wurde eine Regelung zur Altersgrenze im Musteranstellungsvertrag für den Vorstand aufgenommen, Erreicht ein Vorstandsmitglied im Zeitraum seiner Bestellung die Altersgrenze von 60 Jahren, verlängert sich seine Bestellung von da an um jeweils ein Jahr automatisch bis zu einer Gesamtdauer von maximal 5 Jahren. Diese Regel gilt, solange weder das Unternehmen noch das Vorstandsmitglied widersprechen. Mit den personellen Veränderungen wurde außerdem die Altersstruktur im Vorstand verändert und somit die Basis für noch größere Kontinuität gelegt. Auch den wiederbestellten Vorstandsmitgliedern wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. In der gleichen Sitzung hat der Aufsichtsrat auch die Entscheidung im Zusammenhang mit dem aus unserer Sicht unglücklichen Schiedsgerichtsspruch in Sachen Areva Siemens auch unter Einbeziehung externen Sachverhalts kritisch beleuchtet. Der Vorstand hat auf Basis sorgfältiger Entscheidungsvorlagen agiert und hatte hierbei auch eine Bewertung des rechtlichen Risikos vorgenommen. Für die Vorstandsmitglieder war nicht vorhersehbar, dass das Schiedsgericht einen wesentlichen Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot mit Areva annehmen würde. Man kann dem Vorstand daher keine Pflichtverletzung vorwerfen. Ich möchte zudem darauf hinweisen, dass der Verkauf der Areva-Anteile auch unter Einbeziehung des Schiedsbruchs für Siemens keinen Verlust gebracht hat. Im Gegenteil, Siemens hat im letzten Geschäftsjahr durch den Verkauf in Summe einen Nettogewinn von 1 Milliarde Euro verbuchen können. Nach den personellen Veränderungen im Vorstand möchte ich Sie nun über die unmittelbar bevorstehende Veränderung im Aufsichtsrat informieren. Herr Dieter Scheitor hat zum Ende des heutigen Tages sein Mandat niedergelegt und wird in den Ruhestand gehen. Lieber Herr Scheitor, ich möchte Ihnen im Namen des Aufsichtsrats herzlich danken für Ihren jahrelangen professionellen Einsatz. Sie haben in den Diskussionen im Aufsichtsrat oft unterschiedliche Argumente von der Arbeitnehmerseite vorgebracht, die dann in einem kritischen Dialog mit den Argumenten des Vorstands oder der Anteilseignerseite standen. Dieser Dialog war aber stets konstruktiv und wertvoll. Das gemeinsame Anliegen, Siemens nach vorne zu bringen, stand und steht im Vordergrund. Wir wollten die bestmöglichen Entscheidungen für das Unternehmen treffen. Für den Ruhestand wünschen wir Ihnen, lieber Herr Scheitor, alles Gute, Gesundheit und Freude an den schönen Seiten des Lebens. Herr Jürgen Kerner wurde als Nachfolger von Herrn Scheitor gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Er wird sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied morgen antreten. Er ist heute bereits anwesend. Herr Kerner ist Vorstandsmitglied der IG Metall und wird als Vertreter der IG Metall Mitglied des Aufsichtsrats sein. Ich heiße ihn herzlich willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche uns viel Erfolg bei unserer gemeinsamen Aufgabe. Im Geschäftsjahr 2010, also im vorletzten Geschäftsjahr, haben wir das Vergütungssystem des Vorstands neu gestaltet und auf der Hauptversammlung 2011 ausführlich vorgestellt. Das System wurde dann mit großer Mehrheit gebilligt und bestätigt. In diesem Jahr wurde das Vergütungssystem bis auf wenige kleine Details nicht verändert und ist heute daher nicht erneut auf der Tagesordnung der Hauptversammlung. Bevor ich Herrn Löscher gleich das Wort übergebe, möchte ich Sie auch noch über einen laufenden oder über noch laufende Schadensersatzklagen gegen ehemalige Mitglieder des Vorstands informieren. Wie Sie sich erinnern, konnten wir in der Hauptversammlung 2010 bereits mit 9 ehemaligen Organmitgliedern Vergleiche abschließen und diese vollziehen. Zum damaligen Zeitpunkt konnten wir uns mit den ehemaligen Mitgliedern des Vorstands Thomas Ganzwind und Heinz-Joachim Neuburger nicht auf einen Vergleich einigen. Daher haben wir im Januar 2010 Schadensersatzklagen erhoben. Diese zivilgerichtlichen Verfahren laufen und sind am Landgericht München anhängig. Unabhängig hiervon haben die Börsenaufsichtsbehörde SEC und das US-Justizministerium im Dezember 2011 im Zusammenhang mit einem bekannten Korruptionsfall in Argentinien Klage gegen mehrere Einzelpersonen erhoben, darunter auch gegen das ehemalige Vorstandsmitglied Uriel Scharif. Die Siemens AG als Unternehmen ist von dem Verfahren nicht betroffen. Der erwähnte Altfall in Argentinien war bereits Teil der Einigung mit den US-Behörden im Jahre 2008. Soweit meine Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung. Eine ausführliche Beschreibung zur Arbeit des Aufsichtsrats finden Sie im Geschäftsbericht. Ich möchte Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und jetzt dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Löscher das Wort für seinen Bericht zur Lage des Unternehmens übergeben. Bitte, lieber Herr Löscher.
Vielen Dank, Herr Dr. Gromme, sehr geehrte Damen und Herren. Ein Jahr großer Umbrüche liegt hinter uns, ein Jahr großer Herausforderungen liegt vor uns. Wie bewältigt Europa seine Krise und wie können hochverschuldete Länder ihren Handlungsspielraum zurückgewinnen? Wie stärken die Industrieländer Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit? Wie schultern die Schwellenländer ihre Fortentwicklung ohne Verwerfungen? Wie gerecht werden sich Ressourcen und Wohlstand weltweit verteilen? Und wie lebenswert wird die Welt für nachfolgende Generationen sein? Auf diese Herausforderungen suchen Menschen weltweit Antworten. Wir alle haben ein Interesse an Stabilität, Wachstum und niedrigen Staatsschulden. Wir streben nach Fortschritt und Wohlstand. Und wir wünschen uns eine lebenswerte Welt für unsere Kinder. Danach streben die Menschen in Deutschland, in Europa und in den USA, genauso wie in Brasilien, Russland, Indien oder China. Das Streben nach einer besseren Welt verbindet uns, es spornt uns an und es erfordert Zusammenarbeit in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, lokal, national und international. Die Basis jeder fruchtbaren Zusammenarbeit ist Vertrauen. Wirtschaft ist auf Vertrauen aufgebaut. Das sagte Carl Friedrich von Siemens 1919. Er hatte gerade die Leitung des Hauses übernommen, die er dann mehr als 20 Jahre innehatte. Seine Zeit war geprägt von den Weltkriegen, der Weltwirtschaftskrise, von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen. In dieser Zeit größter Ungewissheit setzte er auf Vertrauen und Einheit des Unternehmens. Er setzte auf den Weltmarkt und auf Partnerschaft. So führte er Siemens sicher durch die Krisen seiner Zeit. Heute, rund 90 Jahre später, ist die Welt trotz aller Probleme in einer unvergleichlich besseren Verfassung. Allerdings auch heute ist das Vertrauen in Staat und Wirtschaft angeschlagen. In einer solchen Situation erweist sich der Wert von Partnern, deren Stärke außer Zweifel stehen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringen, die Solidität und Beständigkeit beweisen und die sich durch Tatkraft und Pioniergeist auszeichnen. Solche Partner bieten Halt und sie finden das Vertrauen anderer. Das sind Partner des Vertrauens. Siemens ist ein solcher Partner. Das ist das Vermächtnis unseres Firmengründers und seiner Familie. Und das, meine Damen und Herren, ist auch heute unser Anspruch, jeden Tag aufs Neue. Meine Damen und Herren, unsere Vertrauenswürdigkeit beruht auf der Beständigkeit unseres Unternehmens. Das haben wir im vergangenen Geschäftsjahr erneut bewiesen. 2011 war ein ausgezeichnetes Jahr. Unser Auftragseingang wuchs um 16% auf mehr als 85 Milliarden Euro. Unser Umsatz kletterte auf mehr als 73 Milliarden Euro. Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten sprang um 65% auf über 7 Milliarden Euro. Und die Sektoren haben mit mehr als 9 Milliarden Euro ein hervorragendes Ergebnis ausgewiesen. In Deutschland haben wir im vergangenen Geschäftsjahr den größten Einzelauftrag in der Geschichte von Siemens verzeichnet, den ICX.
So wird er aussehen, der neue ICX, der modernste Zug der Welt. Es ist der größte Auftrag, den die Deutsche Bahn je vergeben und den Siemens je erhalten hat. 6 Milliarden Euro für zunächst 220 Züge ab 2016.
Wir beschreiten hier einen völlig neuen Weg und es kommt tatsächlich zu einem Generationswechsel der alten, uns allen bekannten ICE-Familie.
Mehr Züge, bessere Züge, zuverlässigere Züge. Und da haben wir heute mit dieser Unterschrift einen ganz wichtigen Meilenstein gesetzt.
Die Verhandlungen dauerten 2 Jahre. Ringen um die beste wirtschaftliche und technische Lösung. Zwischen Partnern, die seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und zusammenhalten.
Wir tun uns hier zusammen wie in einer Ehe. Wir legen uns fest, zunächst mal für die nächsten 30 Jahre. Wir unterzeichnen heute einen Vertrag, der wegweisend sein soll für unsere gesamte Branche. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern wir haben uns vorgenommen, es soll auch ein Exportschlager werden.
Die neuen ICX lösen zunächst die teilweise 45 Jahre alten Intercity-Züge ab. Später auch die ICE 1 und ICE 2 Züge. Sie werden über die Achse angetrieben und verfügen über viele kundenfreundliche Details. Familienabteile, neue Reiseinformationssysteme, ein Bordrestaurant, Fahrräder dürfen mit. Es gibt ein taktiles Leitsystem für Behinderte und Hebebühnen für Rollstuhlfahrer.
Meine Damen und Herren, dieser Auftrag zeigt die Stärke von Siemens in unserem Heimatmarkt. Und er zeigt aber auch die Vitalität des Industriestandortes Deutschland. Ein fantastischer Erfolg unserem Kunden Deutsche Bahn danke ich für das Vertrauen in unsere seit langem bewährte Partnerschaft und den beteiligten Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich ganz, ganz herzlich dazu. Meine Damen und Herren, im vergangenen Geschäftsjahr hatten wir auch unser Zielsystem One Siemens eingeführt und Ihnen vorgestellt. Wir haben im ersten Jahr unsere Ziele erreicht. Bezüglich Kapitaleffizienz haben wir das Dreifache unserer Kapitalkosten verdient. Alle Sektoren lagen mit ihren EBITDA-Margen innerhalb der definierten Bänder und bewiesen hohe Profitabilität. Wir haben die Bänder nun an unsere neue 4-Sektor-Aufstellung angepasst. Beim Umsatzwachstum lagen wir hinter unseren wichtigsten Wettbewerbern. Ihr Wachstum war allerdings durch oft hochpreisige Akquisitionen getrieben. Da wollten wir ausdrücklich nicht mithalten. Und unser Kapitalstrukturziel haben wir bewusst unterschritten und so finanzielle und strategische Spielräume geschaffen. Wir haben den in uns gesetzten Erwartungen entsprochen und freuen uns über ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr. Das stärke auch unser Vertrauen auf den Kapitalmarkt. Die Siemens-Aktie entwickelte sich über das Geschäftsjahr hinweg gleich auf mit den DAX und besser als der Durchschnitt unserer wichtigsten Wettbewerber. Wir haben das Ergebnis pro Aktie auf 7,04 € gesteigert, nach 4,49 € im vergangenen Jahr. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen eine Dividende in Höhe von 3 € vor. Das ist ein Anstieg um 11% und entspricht einer Ausschüttungsquote von 41%, also in der Mitte des definierten Zielkorridors von 30-50%. Damit gilt erneut, eine Investition in Siemens ist sicher und attraktiv, vor allem für langfristig orientierte Anleger. Und das ist in diesen Tagen eine sehr, sehr gute Botschaft. Meine Damen und Herren, das laufende Geschäftsjahr wird deutlich herausfordernder. Die Realwirtschaft kann sich den Einflüssen der volatilen Finanzmärkte nicht entziehen. Öffentliche Budgets sind angespannt. Sorgen vor Kreditengpässen bremsen die Investitionsbereitschaft und die Weltkonjunktur flacht ab. Das spiegeln auch unsere Ergebnisse des ersten Quartals wider. Hinzu kommen Herausforderungen in einzelnen Geschäftsfeldern, zum Beispiel im Sektor Energy durch Projektverzögerungen in Deutschland. Der Grund dafür sind die Dauer und Komplexität von Genehmigungsverfahren für die Netzanbindung von Offshore-Windparks. Zusammengenommen resultiert daraus ein gebremster Start in das neue Geschäftsjahr. Unser Auftragsbestand von aktuell mehr als 100 Milliarden Euro ist ein solides Polster. Und auch im zweiten Quartal erwarten wir ein weiterhin schwieriges weltwirtschaftliches Umfeld. Für das zweite Halbjahr sehen die Prognosen der Konjunkturforscher dann die Chance auf eine Entspannung und allmähliche Erholung. Ich hatte Ihnen vor einem Jahr erläutert, dass wir unsere Lichttochter Osram an die Börse bringen und selbst Ankeraktionär bleiben wollen. Das ist weiter unser Plan. Wir werden diesen Schritt aber erst tun, wenn die Marktbedingungen dafür wieder günstiger sind. Meine Damen und Herren, Sorgen bereitet uns die Schuldenkrise in Europa. Etliche europäische Länder werden von Haushaltsdefiziten, strukturellen Schwächen und Arbeitslosigkeit belastet. Kurzfristige Maßnahmen wie der Schuldenschnitt für Griechenland oder die Stärkung des Euro-Rettungsschirms sind notwendig, um die unmittelbare Krise zu bewältigen und Vertrauen zurückzugewinnen. Langfristig aber basiert das Vertrauen in Europa auf der Stärke und Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft. Und das Fundament dafür ist eine robuste industrielle Basis. Um diese Basis zu stärken, braucht Europa nicht weniger Integration, sondern Europa braucht mehr Integration. Zum Beispiel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, bei der Modernisierung von Infrastrukturen, in der Forschung und Entwicklung und ganz besonders in der Bildung und Ausbildung junger Menschen. Das Vertrauen in Europa, insbesondere das Vertrauen der jungen Menschen, wächst, wenn sie den Wert Europas erleben. Nicht nur aus Notwendigkeit, sondern auch mit Begeisterung. Frieden und Freizügigkeit und auch die gemeinsame Währung sind für die heute heranwachsende Generation völlig selbstverständlich. Das ist keine Vision mehr, wie für die Generationen unserer Eltern. Das ist auch kein Ziel mehr, wie für meine Generation, sondern es ist Realität, als sei es nie anders gewesen. Doch was heute für selbstverständlich genommen wird, ist nicht automatisch garantiert für die Zukunft. Deshalb verdienen drei Punkte besondere Aufmerksamkeit. Erstens, Europa ist unser Wohlstandsmotor. Europa bildet den größten übergreifenden Binnenmarkt der Welt. Er hat ein Volumen von 12 Billionen Euro, etwa ein Viertel des globalen Bruttoinlandsprodukts, fast ein Viertel der ausländischen Direktinvestitionen fließen nach Europa, wo nur gut 7% der Menschheit lebt. Und Europa steht für rund 20% des weltweiten Außenhandels. Das ist mehr als der Handel Chinas oder der USA. Zweitens, der Europa und der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Er eint unseren gemeinsamen Markt, er ist die zweitwichtigste Währung der Welt und seit seiner Einführung sind fast 9 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden. Der Euro stärkt Europas führende Rolle in der globalen Wirtschaft und die gegenwärtige Krise ist keine Euro-Krise, sondern sie ist eine Schuldenkrise einzelner Staaten, die den Euro belastet. Und drittens, Europa muss seine Stimme und Bedeutung in einer Welt sichern, die politisch und wirtschaftlich immer mehr multipolar ausgerichtet ist und in der die Länder Europas nicht mehr im Zentrum stehen. 500 Millionen Menschen aus 27 Nationen repräsentieren Vielfalt und unzählige Talente. Aber Durchschlagskraft in der Welt von morgen verlangt den Mannschaftsgeist und die Mannschaftsstärke Europas als Einheit. Auf diese Mannschaftsstärke baut auch die Exportnation Deutschland. Und gleichzeitig trägt Deutschland als Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft eine besondere Verantwortung für die weitere Integration Europas. Unser Heimatmarkt verfügt über effiziente Strukturen, eine erstklassige Forschungslandschaft, die hoch anerkannte duale Ausbildung und die bewährte Sozialpartnerschaft. Das sind exzellente Voraussetzungen für den weiteren Erfolg. Und das spiegelt sich bislang wieder in einem soliden Wachstum, einer sinkenden Arbeitslosigkeit und einer robusten industriellen Basis. Deutschland ist stark, Deutschland hat die Kraft, andere mitzuziehen, und Deutschland kann dazu beitragen, die Herausforderungen Europas in Chancen für die weitere Integration zu verwandeln. Als Weltunternehmen mit deutschen Wurzeln möchte ich Siemens dazu beitragen. Wir stehen zu Deutschland und wir stehen zur weiteren Integration Europas. Gleichzeitig stellen wir uns den veränderten Realitäten in der Welt, besonders der Verlagerung der Wachstumszentren in Richtung der Schwellenländer. Die Schwellenländer sind die wichtigsten Treiber der Weltwirtschaft. Innerhalb der nächsten 5 Jahre fallen mehr als 60% des globalen Wirtschaftswachstums dort an. Siemens ist ein Partner der Industrieländer und der Schwellenländer. Wir bauen auf unsere globale Aufstellung, und dort, wo es wirtschaftliche Dynamik gibt, werden wir von ihr profitieren. Wir haben uns das Ziel gesetzt, mittelfristig 100 Milliarden Euro Jahresumsatz zu erreichen. Angesichts der weltwirtschaftlichen Wetterlage wird es ein Aufstieg mit flacheren und steileren Etappen werden. Aber Bergwanderer wissen, Gipfeltouren verlaufen nie stetig. Für unseren Aufstieg sind wir gerüstet. Wir haben mit unserem Zielsystem One Siemens den richtigen Kompass. Wir haben 165 Jahre Training in Ausdauer und Anpassungsfähigkeit. Wir haben uns eine sehr gute Position in der Spitzengruppe der Wettbewerber erarbeitet. Wir haben eine einzigartige globale Präsenz. Und wir bündeln unsere Kräfte über Regionen und Sektoren hinweg. Jeder Sektor wird einen Beitrag leisten, um das Ziel der 100 Milliarden Euro zu erreichen. Das zeigt der Blick auf die vergangenen Jahre, in denen die heutigen Kerngeschäfte in Summe mit durchschnittlich 8% gewachsen sind. Etwa zur Hälfte aus eigener Kraft und zur Hälfte aus Zukäufen. Und das zeigt der Blick auf die mittelfristigen Geschäftspläne, aus denen unser 100-Milliarden-Ziel resultiert. Demnach wird Energy den größten Beitrag leisten, gefolgt von Industry, Infrastructure and Cities und Healthcare. Unser Wachstum stärken wir durch Partnerschaften, zum Beispiel mit unseren Zulieferern, mit denen wir strategische Netzwerke aufbauen. Dabei geht es um mehr Innovationskraft und um übergreifende Zusammenarbeit. Und natürlich pflegen wir die Nähe zu unseren Kunden. Meine Damen und Herren, Kundennähe ist das Grundprinzip unserer neuen Aufstellung. Der neue Sektor Infrastructure and Cities verdeutlicht dieses Prinzip in besonderem Maße. Auf der Welt leben nun 7 Milliarden Menschen, und das sind 7 Milliarden gute Gründe für mehr Nachhaltigkeit, insbesondere in diesen städtischen Ballungszentren. Bis zur Mitte des Jahrhunderts werden Städte jedes Jahr rund 70 Millionen neue Einwohner aufnehmen. Das ist nahezu die Größe der Bevölkerung Deutschlands. Dieses rasante Wachstum stellt die städtischen Infrastrukturen vor gewaltige Aufgaben. Hinzu kommt, dass Städte rund 2/3 der weltweiten Energie verbrauchen und für rund 70% der Treibhausgasemissionen stehen. Rund 2 Billionen Euro investieren Städte jährlich, um ihre Infrastrukturen energieeffizienter, lebenswerter und wettbewerbsfähiger zu machen. Und mehr als 2/3 dieser Investitionen sind privater Natur. Mit dem neuen Sektor bieten wir Städten umfassende Lösungen aus einer Hand an. Zum Beispiel für Schienen- und Mobilitätssysteme, intelligente Stromnetze und effiziente Gebäude. Mehr als 85.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit bringen diese Geschäfte voran und sie gehen dafür neue Wege. Mit unseren City Account Managern treten wir in den direkten Kontakt mit den städtischen Entscheidern. In eigenen Stadtentwicklungszentren bündeln wir unsere Kompetenz für urbane Infrastrukturen und stellen sie unseren Kunden vor. Und das erste Zentrum, genannt The Crystal, wird im Sommer in London eröffnet. Im Eingangsfilm haben Sie es gesehen und zwei weitere Zentren dieser Art werden in Asien und in den USA entstehen. Und auch in der Finanzierung geht Siemens neue Wege. Wir werden unser Angebot für die Finanzierung von Projekten und Ausrüstung weiter ausbauen. Passende Lösungen aus einer Hand, ein hohes Maß an Expertise und die unmittelbare Nähe zu unseren Kunden, diese Erfolgsfaktoren pflegen wir auch in den Regionen. Meine Damen und Herren, unsere Regionalorganisation ist über mehr als 160 Jahre gewachsen. In diesem Jahr feiert beispielsweise Siemens Kanada das 100. Jubiläum der Firmengründung. Vor 120 Jahren wurde die erste Geschäftsstelle in Australien gegründet, in Norwegen die erste Generalvertretung. Vor 125 Jahren nahm die erste Vertretung von Siemens in Japan die Arbeit auf. Vor 150 Jahren erhielt Siemens den ersten Auftrag aus Spanien und vor 160 Jahren aus den Niederlanden. Diese Tradition macht uns zu lokalen Partnern und darauf sind wir stolz. Mitarbeiter aus fast 60 Ländern haben uns erzählt, warum sie stolz auf unser Unternehmen sind. Zum Beispiel Karel Jurinek aus Tschechien. Er ist stolz, sein Wissen über die Turbinenfertigung an junge Kollegen weiterzugeben. Blanca Esperanza Cruzotto aus Kolumbien ist stolz, mit ihrer Arbeit bei uns Teil der globalen Siemens-Familie zu sein und ihrer Tochter eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Ali Wai ist Rezeptionistin in Taiwan und stolz, einen Beitrag zur Exzellenz unserer Kundenbetreuung vor Ort zu machen. Jesse Horton aus den USA ist stolz, dass das Energieeffizienzprogramm an unseren Standorten auch unsere Kunden überzeugt. Papa Chuduri arbeitet seit 30 Jahren für unsere Medizintechnik. Seine Arbeit hat ihn von Indien nach England, Amerika und Deutschland geführt. Und wo immer er ist, spürt er die Leidenschaft, die uns antreibt. Rasina Illat arbeitet als Beraterin für uns in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sie ist stolz, dass Siemens Technik die Entwicklung ihrer Region stärkt. Angad Torbole aus Indien beschreibt, wie seine Arbeit einen Beitrag für die Umwelt und für künftige Generationen leisten kann. Und Stefan Fleckenstein aus Deutschland ist stolz auf das Verkehrssystem des Richard-Strauss-Tunnels hier in München, das sein Team gestaltet hat für mehr Sicherheit und Lebensqualität von Anwohnern und Autofahrern. Herr Fleckenstein ist heute hier im Hause. Herzlichen Dank, lieber Herr Fleckenstein, an Sie und an Ihre Kollegen. Meine Damen und Herren, es sind Geschichten wie diese, mitten aus dem täglichen Leben, die zeigen, wie stark der Infrastrukturpionier Siemens in der Welt verwurzelt ist. Und warum? Weil die Siemensianer tolle Leistungen erbringen und leidenschaftliche bei ihrer Arbeit sind. Und dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sehr, sehr herzlich danken. Siemens spielt weltweit mit Heimvorteil. Das ist unsere einzigartige Stärke und die zählt gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Trotz weltweit abflachender Wachstumsraten erzielen wir gute Ergebnisse und können Wachstumschancen überall auf der Welt für uns nutzen. Der beste Beweis dafür ist unsere regionale Auftragsdynamik. In den Schwellenländern wuchs unser Auftragseingang im vergangenen Geschäftsjahr um 18%. Darunter waren Erfolgsbeispiele wie der größte Auftrag in unserer Geschichte in Russland. Die Nationale Bahngesellschaft orderte Regionalzüge für rund 2 Milliarden Euro. Und unseren Umsatz in den Schwellenländern konnten wir um 12% steigern. Wir konnten unsere Marktanteile ausbauen und den Wachstumskurs des gesamten Unternehmens stärken. Wo Wachstum ist, da ist auch Siemens. Wir sind daheim in Deutschland, in Europa und auf allen Kontinenten gut aufgestellt und nutzen dieses weltweite Netzwerk. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist der kürzliche Großauftrag für die Lieferung von Turbinen und Generatoren an eines der größten Gas- und Dampfkraftwerke der Welt in Saudi-Arabien, inklusive Service und Wartung. Ein Auftrag von rund 1 Milliarde US-Dollar. Er wurde mit Hilfe der amerikanischen Export-Importbank finanziert und damit haben wir uns gegen unseren Hauptwettbewerber durchgesetzt. Ein weiteres Beispiel für enge Partnerschaft und hohes Vertrauen ist China. Wir haben vergangenes Jahr das Kooperationsabkommen fortgeschrieben und konkretisiert, dass wir 1985 als erstes multinationales Unternehmen in China abgeschlossen hatten. Wir richten unsere Zusammenarbeit auf die Schwerpunkte des chinesischen Fünfjahresplanes aus und haben jährliche Spitzentreffen zwischen der chinesischen Regierung und Siemens vereinbart. Das ist ein weiterer Meilenstein für unsere Zukunft in der stärksten Wachstumsregion der Welt. Meine Damen und Herren, mit unserer Kundennähe, unserer multilokalen Aufstellung gleichen wir regionale Schwankungen der Wirtschaft aus und nehmen am Wachstum teil. Damit das so bleibt, investieren wir in angestammten Märkten ebenso wie in den aufstrebenden Märkten. Mit unserer hohen Liquidität haben wir eine hervorragende Basis, um unser Kerngeschäft auszubauen. Wir sind dabei flexibel, uns an die konjunkturellen Entwicklungen und an die Potenziale in den Märkten kurzfristig anzupassen. Russland ist ein sehr gutes Beispiel für solche Investitionen. Gemeinsam mit Partnern werden wir dort innerhalb der kommenden 3 Jahre rund 1 Milliarde Euro investieren. Wir modernisieren damit Standorte und bauen neue auf, forschen in der Innovationsstadt Skolkovo und stärken den Modernisierungskurs des Landes, mit dem wir seit unseren Gründertagen eng verbunden sind. Ich freue mich auch über das deutliche Interesse Russlands an einer Vertiefung seiner Partnerschaft mit der Europäischen Union. In dieser Partnerschaft liegen große Chancen für beide Seiten. Umso mehr, nachdem jetzt der Weg für den Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation WTO geebnet ist. Und gerade vor dem Hintergrund einer immer stärkeren Gewichtsverlagerung der Weltwirtschaft in Richtung Pazifik wäre es gut, wenn Russland und die Länder der Europäischen Union die Potenziale ihrer Nachbarschaft und Zusammenarbeit noch stärker nutzen würden. Darüber hinaus investieren wir in unseren weltweiten Fertigungsverbund, zum Beispiel für Gasturbinen. Der Sektor Energy plant hier bis 2014 rund 1 Milliarde Euro an Investitionen. Neben dem Leitstandort Berlin wurde im November eine Fertigung in den USA neu eröffnet. In Russland und in Saudi-Arabien sind 2 weitere Standorte geplant. So bedienen wir flächendeckend die wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Gaskraftwerken in etablierten Märkten und in den Schwellenländern. Wir stärken uns auch durch Zukäufe, zum Beispiel im Sektor Industry. Er hat im Vorjahr den mittelständischen Industry-Software-Anbieter Vistegy aus den USA übernommen, der unser Softwareangebot für die Fertigung von Verbundwerkstoffen ergänzt. Zudem planen wir, unser globales Vertriebsnetz und die Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. Chancen und Dynamik gibt es auch hier in Deutschland. Neben Investitionen in Werke und Forschungsstandorte investieren wir in Deutschland auch in unsere Firmenzentrale hier in München. Wir schaffen am Wittelsbacher Platz ein Pioniergebäude, das die Nachhaltigkeit unserer Technologie unter Beweis stellt. Denn das neue Gebäude wird CO2-neutral. Es wird den Bedarf für Wasser, Strom und Wärme stark reduzieren und höchsten internationalen Standards entsprechen. Es wird ein Gebäude sein, das durch seine Gestaltung und Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter stark fördert und Freiräume dafür schafft. Und wir schaffen ein Gebäude, das unsere enge Verbindung zu München unterstreicht. Denn das neue Areal wird eine lebendige Verbindung zwischen Innenstadt und Museumsviertel sein. Ein öffentlicher Raum mit einer offenen Atmosphäre. Siemens öffnet sich zur Stadt und zu seinen Bürgern. Oberbürgermeister Ude sprach von einem Vorzeigebeispiel nachhaltiger und verantwortungsvoller Stadtentwicklung. Ich möchte ihm und der Stadtverwaltung für die konstruktive Begleitung ganz, ganz herzlich danken. Meine Damen und Herren, unsere lokalen Wurzeln überall auf der Welt stärken unser Wachstum und schaffen Vertrauen. Genauso maßgeblich ist unsere Innovationskraft. Mit unseren Innovationen können wir Partnern Chancen eröffnen für die Gesundheit einer wachsenden und alternden Bevölkerung, für die Attraktivität der Städte, für ein Energiezeitalter und für die Produktivität der Industrie. Auf der Hannover Messe stellte Siemens eine Weltneuheit für die Industrie vor. Das Totally Integrated Automation Portal. Das TIA-Portal ist unser Zugang zur Entwicklungssoftware für alle Aufgaben der Automatisierung. Hunderte von Entwicklern haben es über Jahre hinweg aufgebaut. Kunden können damit bis zu 50% ihrer Entwicklungskosten sparen und die Zeit bis zur Marktreife von neuen Produkten drastisch verkürzen. Das ist unsere Millioneninvestition in die Zukunft einer produktiven Industrie. Das DIA-Portal ist ein Beispiel der Leistungskraft unserer mehr als 17.000 Softwareingenieure. Sie entwickeln neue Systeme für eine Vielzahl von Anwendungen, für die Industrieproduktion ebenso wie für Computertomographen. Wir sind sehr gut aufgestellt, um auf den Wachstumsmarkt der branchenorientierten IT mitzuspielen. Dieser Markt hat ein Volumen von rund 60 Milliarden Euro jährlich. Mittelfristig wollen wir hier zum führenden Spieler werden. Dabei wird uns auch die Partnerschaft mit Atos stärken. Durch die Integration von Siemens IT Solutions und Services wurde Atos zu Europas führenden IT-Dienstleister. Meine Damen und Herren, unsere Aufstellung hier in der Halle stellt Ihnen zahlreiche weitere Innovationen vor. Zum Beispiel den Volvo C30, für den wir gemeinsam mit dem Hersteller Antriebe, Ladetechnik und Leistungselektronik entwickeln. Ende dieses Jahres liefert Volvo eine Pilotflotte an uns aus, die wir unter Realbedingungen testen werden. Gemeinsam mit Diamond Aircraft und EADS haben wir zudem das weltweit erste Flugzeug mit seriell hybriden Elektroantrieb gebaut. Auf der Pariser Luftausstellung haben wir den E-Star präsentiert, ein Kleinflugzeug, dessen Propeller hybrid-elektrisch angetrieben wird. Und diese Technik spart bis zu 25% an Kraftstoff und an Emissionen. Eine weitere Weltpremiere feiern wir heute gemeinsam mit Ihnen, den Roding Roadster Electric. Für diesen Sportwagen hat die Siemens-Forschung gemeinsam mit Roding Automobile ein neuartiges Radnabenantriebssystem entwickelt. Es kann bei 70% aller Bremsvorgänge die Bewegungsenergie fast vollständig zurückgewinnen. Und auch in der Medizintechnik haben wir im Vorjahr erneut unsere innovative Ausnahmeposition bewiesen. Zum Beispiel mit dem ersten medizinischen Ganzkörperscanner Biograph MMR, der die Magnetresonanztomographie und die Positronenemissionstomographie in einem Gerät vereint. Vor einem Jahr haben wir hier in Ihnen vorgestellt. Mittlerweile sind 15 Systeme weltweit bereits installiert und stellen ihren Nutzen unter Beweis. In der Frühdiagnostik von Krebs oder in der Erfolgskontrolle von Therapien. Meine Damen und Herren, ein herausragendes Beispiel für die Resultate des Pioniergeistes unserer Ingenieure ist der Weltrekord der Wirkungsgrade, den der Sektor Energy bei unseren Kunden E.ON hier in Irsching erzielt hat.
Laptop, Lederhose, Irsching.
Frühmorgens bei Ingolstadt. Bayern schläft noch und Irsching läuft. Weltrekord. Jeden Tag. Rund um die Uhr. Heute wird Einweihung gefeiert. Das effizienteste Gas- und Dampfturbinenkraftwerk der Welt geht offiziell in Betrieb.
Wir sind da jetzt bei dem Aufbruch in das neue Energiezeitalter auf dem richtigen Weg mit diesem in der ganzen Welt einzigartigen Gaskraftwerk. Das ist ein Bestandteil unserer Energiewende und so wird es weitergehen.
Konzeption und Produktion allein der Turbine haben mehr als 10 Jahre in Anspruch genommen. Gebaut wurde die Superturbine und das Kraftwerk von E.ON und Siemens. 250 Ingenieure und 500 Mitarbeiter waren nötig, um den Prototypen zu fertigen. Dieser steht gleich für eine ganze Reihe von Rekorden. Die Turbine liefert so viel Leistung wie 1200 Porsche 911 Turbo. Sie wiegt 440 Tonnen, das entspricht dem Gewicht eines vollgetankten Airbus A380. Im Betrieb herrschen in der Turbine Temperaturen nahe dem Schmelzpunkt von Eisen. Und wer schnell mag, die Rotation der Turbinenschaufeln erreicht Schallgeschwindigkeit.
Danke nochmal Siemens. Weiter so.
Auch ich möchte unseren Entwicklern und unseren Leitkunden E.ON für diesen herausragenden gemeinsamen Erfolg sehr, sehr herzlich gratulieren. Meine Damen und Herren, Irsching zeigt, dass Klimaschutz und kostengünstige Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen Hand in Hand gehen können und müssen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Technik über den Erfolg der Geschäfte hinaus Beiträge leisten, um die großen Fragen unserer Zeit zu beantworten. Eine der fundamentalen Fragen unserer Zeit ist die Energiefrage. Und ein Ereignis hat uns im vergangenen Jahr die Dringlichkeit neuer Antworten drastisch vor Augen geführt. Fukushima. Das Erdbeben vom 11. März und seine verheerenden Folgen haben uns tief erschüttert. Täglich haben uns neue, schlimme Bilder erreicht. Und eines hat mir die Ausmaße dieser Katastrophe sehr persönlich vor Augen geführt. Es war ein Bild aus Onagawa, einem Küstenort im Norden Japans. Ich kannte diesen Ort sehr, sehr gut. Ich war oft dort während der 4 Jahre, die ich mit meiner Familie in Japan gelebt und gearbeitet habe. Und mein Bild war geprägt von der Schönheit dieser malerischen Kleinstadt. Das Bild, das ich dann in einer Zeitung sah, war ein Bild der völligen Zerstörung. Meine Damen und Herren, Fukushima hat der Welt das atomare Restrisiko vor Augen geführt. Die Politik in Deutschland hat sich dann sehr rasch für die Energiewende entschieden. In diesem Zusammenhang hat Siemens den definitiven Ausstieg aus der Kernenergie gemacht. Bereits vor 10 Jahren hatten wir mit der Ausgliederung unseres Nukleargeschäftes in das Joint Venture mit Areva den ersten Schritt in Richtung Ausstieg gemacht. Mit dem Rückzug aus Areva NB folgte ein weiterer Schritt. Und auch wenn dieser Schritt mit Reibungen verbunden war, war er richtig. Jetzt haben wir einen Schlussstrich gezogen. Künftig beschränken wir uns auf eine Zuliefererrolle von konventionellen Komponenten wie Dampfturbinen oder Generatoren, die auch bei Solarthermie oder Gaskraftwerken zum Einsatz kommen. Die Energiewende ist ein Jahrhundertprojekt voller Chancen. Sie ist eine große Chance für Deutschland und für den weiteren Ausbau unserer starken Position auf dem Weltmarkt für Energieeffizienz und Umwelttechnologien. Innerhalb von 10 Jahren bis 2022 soll der Ausstieg aus der Kernenergie vollzogen sein. Gleichzeitig soll der CO2-Ausstoß weiter reduziert werden. Ziel und Zeitplan sind ehrgeizig und herausfordernd. Erstens in der Finanzierung. Experten rechnen mit einem Investitionsbedarf von rund 20 Milliarden Euro und das jährlich. Die zweite Herausforderung sind die Energiepreise. Wir könnten noch so viel Energie einsparen, wenn wir dafür deutlich mehr bezahlen. Bleibt unterm Strich ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, vor allem für die produzierende Industrie hier in Deutschland. Strom aus Windkraft ist zwar auf dem besten Weg zu marktfähigen Preisen, auch ohne Subventionen, doch selbst die 6 Megawatt einer Windturbine der Spitzenklasse sind weit entfernt von den fast 600 Megawatt eines Gas- und Dampfkraftwerks wie Irsching und den rund 20 Gigawatt, die die Kernkraftwerke in Deutschland an Leistung bisher geliefert haben. Drittens ist die Energiewende administrativ anspruchsvoll und planerisch komplex. Bis ein Offshore-Windpark gebaut und die Netzanbindung realisiert ist, sind in Deutschland mehr als 40 Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Behörden zu durchlaufen. Der Zeitbedarf übersteigt die angestrebten Fristen für die Realisierung solcher Projekte bei Weitem und kann den Fahrplan zur Erreichung und Errichtung von Ersatzkapazitäten für stillgelegte Kernkraftwerke erheblich zurückwerfen. Komplexität entsteht auch durch die zahllosen Kleinkraftwerke, die vielerorts entstehen. Oft machen erst die garantierten Einspeisevergütungen solche Projekte überhaupt attraktiv. Je höher die Zahl von Kleinanlagen, die Strom ins Netz einspeisen, desto höher sind viertens auch die Anforderungen an die Energienetze. Das bringt neue Herausforderungen und Risiken für die Netzstabilität mit sich. Mehr Denken und Handeln in größeren europäischen Zusammenhängen wäre wünschenswert. Der Energiefahrplan 2050 von Energiekommissar Oettinger enthält entsprechende Elemente: einen europäischen Netzverbund, einen breiten Energiemix, Windparks on- und offshore, wo der Wind ergiebig weht, und Solar da, wo die Sonnenintensität am höchsten ist. Über den Bedarf tausender Neubaukilometer in Deutschland ist schon viel gesagt worden. Auch hier müssen Prioritäten definiert, Verfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Fünftens braucht stabile Stromversorgung eine gesicherte Grundlastabdeckung. Bisher haben die deutschen Kernkraftwerke einen Großteil der Grundlast gesichert. Und diesen Beitrag fällt nun schrittweise weg. Diese Sicherung der Grundlast kann im heute überschaubaren Zeithorizont nicht durch Wind- und Sonnenenergie geleistet werden. Dafür müssen neue fossile Kraftwerke errichtet werden, und Gaskraftwerke sind vergleichsweise schnell realisierbar und können flexibel hoch- und runtergefahren werden. Und sechstens braucht Deutschlands Energiewende eine effektive Zusammenarbeit von Politik, Energiewirtschaft und Industrie. Energiewirtschaft und Industrie, dann wird sie zum Vorteil Deutschlands und zum Musterbeispiel, das Maßstäbe setzt. Technologisch kann Siemens der Energiewende den Weg bereiten. Wir unterstützen jedes Vorgehen, das die Energiewende herbeiführt und die Leistungskraft des Wirtschaftsstandortes Deutschland stärkt. Meine Damen und Herren, Deutschlands Unternehmen führen den Weltmarkt für Umweltschutzgüter an. Das ist eine fantastische Chance für die Exportstärke und Wettbewerbskraft Deutschlands. Unser Umweltportfolio beispielsweise leistet dazu einen großen Beitrag. Wir haben Technologien, die die fossile Energiegewinnung effizienter gestalten und die erneuerbaren Energieträger leistungsstärker machen. Wir haben Technologien, die dezentrale Stromquellen vernetzen, Zwischenspeicher einbinden und die Lasten besser ausgleichen. Von der Hochspannungs-Gleichstromübertragung über Intelligenz für Stromnetze bis zu Elektroautos. Und wir haben Technologien, die den Energieverbrauch senken, von der neuesten Generation der Industriemotoren bis zu den effizienten Gebäuden. Mit unserem Umweltportfolio haben wir im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast 30 Milliarden Euro erzielt. Das sind rund 40% unseres Gesamtumsatzes. Unsere Kunden sparen mit diesen Technologien rund 320 Millionen Tonnen CO2. Im Jahr. Das entspricht fast 1% der jährlichen CO2-Emissionen der Welt. Für dieses Engagement und unsere konsequente Nachhaltigkeitsstrategie sind wir mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Meine Damen und Herren, die Nähe zu unseren Kunden weltweit, die Positionierung auf innovationsgetriebenen Wachstumsmärkten, Stabilität im Geschäft, all das ist nur möglich durch die Tatkraft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie stehen unseren Kunden zur Seite, Sie bringen die Innovationen hervor, die die drängendsten Fragen der Welt beantworten. Sie sind es, die Vertrauen schaffen und die Botschafter unseres Unternehmens bei Kunden und in der Öffentlichkeit sind. Wir sind ein Team, wir sind One Siemens. Bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten zählen weltweit 360.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu diesem Team. Davon alleine in Deutschland 116.000. Das sind in Deutschland 6.000 und weltweit 24.000 mehr als im Vorjahr. Auch das zeigt sich, auch hier wächst Siemens. Meine Damen und Herren, Siemens ist außerdem eine gefragte Adresse für die Aus- und Weiterbildung. Mehr als 420 Millionen Euro haben wir im vergangenen Jahr in die Ausbildung und Weiterbildung weltweit investiert. Von der dualen Ausbildung über das technische Projektmanagement bis zum Vertrieb. In Deutschland haben wir in diesem Herbst wieder mehr als 2000 Schulabsolventen ihre Ausbildung bei uns begonnen. Dieses Engagement für die Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und für die Ausbildung junger Menschen liegt mir persönlich ganz am Herzen. Zum Jahresende 2011 war fast ein Viertel der Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren in Europa ohne Arbeit. In Ländern wie Spanien war es fast die Hälfte aller Jugendlichen. Gleichzeitig suchen Unternehmen weltweit nach Fachkräften. Siemens allein hat weltweit rund 12.000 offene Stellen, rund 3.400 davon hier in Deutschland. Das ist eine paradoxe Situation. Wir als Unternehmen können helfen, sie zu entschärfen, im Interesse der jungen Generation ebenso wie im eigenen Interesse. Auch hier sind Tatkraft und Partnerschaft gefordert. Zum Beispiel engagieren wir uns dafür, das deutsche Modell der dualen Ausbildung zu einem Exportgut zu machen. An Standorten in den USA, Brasilien, Russland und in den Nahen Osten betreiben wir Projekte mit lokalen Partnern, um Werkbank und Klassenzimmer zu kombinieren. In einem weiteren Pilotprojekt kommen junge Menschen aus 14 Ländern Europas zu uns nach Deutschland, um 3,5 Jahre lang unser europäisches Ausbildungsprogramm zu absolvieren. Sie erhalten Unterricht auf Englisch, lernen die berufliche Praxis in unseren Werken und können nach ihrem Facharbeiterabschluss hochqualifiziert in ihrem Heimatland arbeiten. Und wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass soziale Verhältnisse möglichst nicht darüber entscheiden, welche Chancen junge Menschen haben. Bereits im fünften Jahr in Folge, meine Damen und Herren, bereits im fünften Jahr in Folge führen wir dafür das Programm der Ausbildung benachteiligter Jugendlicher durch. So haben wir inzwischen schon 1.000 jungen Menschen in Ausbildung und Beruf gebracht. Eine gute Ausbildung ist für uns eine Frage des Lernwillens und des Engagements und der Begleitung jedes Einzelnen. Der Zugang zur Bildung, das Verständnis für die Arbeitswelt, das Aufzeigen von Perspektiven und vor allem der persönliche Begleitung Jugendlicher, das ist es, was Schulen und Unternehmen gemeinsam anbieten können. Wir tragen dazu bei, hier in unserer Heimat genauso wie in vielen Ländern weltweit. Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela sagte einmal: Bildung ist die stärkste Waffe, die man nutzen kann, um die Welt zu verändern. Als verantwortungsvolles Unternehmen wollen wir Veränderungen zum Positiven begleiten. Deshalb unterstützen wir eine Vielzahl von Bildungsprojekten, ein ganz besonderes in Südafrika.
Mweso im Umtata-Bezirk, Ostkap in Südafrika. Hier wurde Nelson Mandela geboren. Der Blick frei und weit über die karge Hügellandschaft, seine Heimat. 50 Kilometer Luftlinie bis ans Meer. 80 Kilometer zur nächsten weiterführenden Schule. Das soll sich ändern. Mit der Mandela School of Science and Technology für 700 Schüler. Siemens will zusammen mit lokalen Partnern das Projekt in die Tat umsetzen. Ja!
This is where my grandfather came from. And if such a village can produce a president, what more will we see from this youth with your assistance?
Die neue Mandela School soll Maßstäbe in der Qualität der Highschool-Ausbildung in Südafrika setzen und mit neuester Siemens-Technik ausgerüstet sein. Solaranlage, Wasseraufbereitung, energieeffiziente Beleuchtung.
Education is at the center of our development. As my grandfather has always said, education is a weapon to change the world.
Auf Projekte wie diese sind wir besonders stolz, denn sie leisten ganz, ganz konkrete Beiträge vor Ort. Sie eröffnen eine bessere Zukunft für den Einzelnen, aber auch für eine ganze Region. Das ist auch die Zielsetzung der Siemens Stiftung. Keimzellen für Unternehmertum schaffen, sogenannte soziale Unternehmen, ist eines der Anliegen der Stiftung bei ihrer Arbeit in Afrika und in Südamerika. Und damit hilft sie, eine Basis dafür zu schaffen, dass Menschen ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten können. Meine Damen und Herren, solches Engagement steht für gelebte Verantwortung. Damit stärkt es Vertrauen, es entspricht unserer Kultur und unseren Werten. Für Innovationen wollen wir zur Lösung drängender Fragen beitragen. Mit Exzellenz wollen wir unser Geschäft stärken und attraktiv sein für unsere Investoren. Und mit Verantwortungsbewusstsein wollen wir ein guter Arbeitgeber und verlässlicher Teil des öffentlichen Lebens sein. Gerade in Zeiten hoher Volatilität an den Märkten und erheblichen Misstrauens gegenüber Institutionen und Autoritäten ist uns diese Wertebasis wichtig. Sie gibt Halt und Orientierung. Ein Beweis dafür, dass dies anerkannt wird, ist unsere Spitzenposition im Dow Jones Sustainability Index mit der Bestwertung in der Kategorie Compliance. Wir wurden erneut als Vorbild der Industrie hervorgehoben. Und diese Position ist nicht selbstverständlich. Sie erfordert Wertebewusstsein, Wachsamkeit und im Fall des Falles Konsequenz. Im vergangenen Jahr gab es in Brasilien und in Kuwait Fälle, in denen unsere Konsequenz gefordert war. Und wir haben entsprechend gehandelt. Sauberes Geschäft immer und überall. Das ist und bleibt die Linie, von der wir keine Abweichungen zulassen. Dafür sorgen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, dafür sorgt unser Compliance-Team und dafür erhalten wir Rat und Unterstützung von unserem Compliance-Monitor Theo Weigel. Ihre Begleitung in Aufbau und Pflege unserer heutigen Compliance-Kultur schätzen wir in höchstem Maße. Lieber Herr Dr. Weigel, Sie haben hohen Anteil daran, dass Siemens heute ein Vorbild für Integrität ist. Dafür gebührt Ihnen unser herzlicher Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte auch nicht unerwähnt lassen. Wir haben ein Geburtstagskind in unserer Mitte, Peter Solmsen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wo ist er? Meine Damen und Herren, Vertrauen ist ein hohes Gut. Verloren ist es schnell. Erarbeiten muss man es sich hart. Vertrauen ist nicht nur die Basis gesellschaftlicher Stabilität, sondern Vertrauen ist auch die Basis dauerhaften unternehmerischen Erfolgs. Gerade in Märkten wie unseren, in denen langfristige Partnerschaften typisch sind. Unsichere Zeiten, volatile Märkte und politische Krisen markieren ein herausforderndes Umfeld, auch für uns. Gerade in solchen Zeiten ist ein sicherer Hafen ein besonders hohes Gut. Siemens ist ein sicherer Hafen für Kunden genauso wie für Investoren. Ein Partner, der bewährt und sturmerprobt ist und deshalb überwiegen für uns die Chancen. Wir werden aus der jetzigen Phase Europas und der Weltwirtschaft erneut gestärkt hervorgehen. Als Unternehmen, das Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit hat. als Pionier der Zukunft und als Ihr Partner des Vertrauens.